Ist es so, dass der Kapitalismus tatsächlich in alle Lebensbereiche eindringt, dass er alles durchdringt, dass er unsere Werte bestimmt, die wir verinnerlicht haben? Schönes Beispiel sind natürlich die Tiermetaphern und die Vergleiche von der fleißigen Biene. Und wenn jemand fleißig ist oder wenn es Fleiß gibt, dann gibt es auch Faulheit. Und Faulheit, das ist ja scheinbar was Schlechtes, Müßiggang. Ist das schon das, was wir die Werte des Kapitalismus nennen? Oder hat der Kapitalismus keine Werte und ist so flexibel, dass er sich jeweils anpasst? Das frage ich einen Mann, der sich mit dem Kapitalismus, mit Marx, mit dem Kapital beschäftigt, weil er ein Wirtschaftsmagazin rausbringt. Oxy heißt es. Die Rede ist von Tom Strohschneider. Schönen guten Tag, Tom.
Schönen guten Morgen.
Ist es so, dass tatsächlich der Kapitalismus in unsere Lebensbereiche eingedrungen ist und alles infiltriert hat?
Ich glaube, von den Gesellschaftsformationen, die wir bisher kennen, ist der Kapitalismus in der Tat diejenige, die am weitesten in uns eingedrungen ist. Es ist eigentlich ein schönes Bild. Man kann vielleicht auch von so einer Art zweiten Haut, einer dritten Natur, im Sediment in all unserem Denken sprechen. Aber es ist so, da kann man eigentlich jede beliebige Zeitung aufschlagen, jedes beliebiges Thema sich nehmen. Wir werden konfrontiert zum Beispiel mit Denk, mit Redeweisen, mit Sprechweisen, mit Bildern, Sprachbildern und so weiter und so fort, in denen sich normative kapitalistischer Produktionsweise niederschlagen. Es ist dann unbewusst, wird es reproduziert. Wir reden vom fleißigen Bienchen, es ist ja angesprochen worden, und meinen damit immer auch gleichzeitig die faule, überflüssige Hummel. Und da werden Ansichten über zum Beispiel Leistungsgerechtigkeit betoniert, die dann auch unmittelbaren Ausfluss haben auf politische Diskussionen. Wir erleben es ja gerade. Wir haben eine Diskussion über Hartz IV, da bin ich sehr froh drüber. Das ist nicht die erste Diskussion. Es müsste mal endlich eine Diskussion werden, die dann auch zu realen politischen Konsequenzen führt. Aber man merkt schon, Hartz IV wird auf der politischen Ebene sozusagen als schlechter Geruch von gestern von SPD und Grünen versucht abzustreifen. Aber wenn man genau hinhört, reden sie eigentlich im selben Raster ideologischer Zuspitzung und Vereinfachung, dass dann von Leistungsgerechtigkeit die Rede und die Leute dürften nicht sozusagen einfach so von der Gesellschaft finanziert werden. Es müsse immer fordern und fördern geben. Und ich glaube, dass da der Ausstieg aus einer Ideologie, aus einem bestimmten Denken noch nicht geschafft ist. Und das hat viel auch damit zu tun, dass der Kapitalismus in der Lage ist, in uns einzudringen und zur dritten Natur zu werden. Wir denken am Ende wie er, und das macht es ja auch so furchtbar schwer, aus ihm sozusagen herauszukommen oder zumindest den Raum zum Beispiel des gesellschaftlichen Interesses zu vergrößern. Und gerade beim Thema fleißige Biene sind wir ja dann unmittelbar dabei. Also wer bestimmt denn, was Fleiß ist, was Leistung ist? Das Markteinkommen, was kann der dazu beitragen, der gar keinen Job hat und so weiter. Und das ist eine Debatte, die wir jetzt möglicherweise führen könnten, wenn nicht diese ganze Hartz-IV-Debatte zum Beispiel nur als parteipolitisch.
Jetzt ist der Kapitalismus schon männlich, oder wie auch immer. Bei der Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen, die einen nennen das Bürgergeld, das ist ja eine ganz alte Diskussion, und da polarisiert sich auch unter Linken immer wieder, also erlebe ich zwei Lager. Die einen sagen, man kann doch nicht einfach Geld fürs Nichtstun bekommen. Und man sagen, Leute erben auch, Leute haben Infrastruktur, die nutzen die Infrastruktur des Staates, verdienen damit Geld einfach so. Das sind dann die Leistungsträger und die anderen, die einfach so was bekommen. Fängt es da schon an, wo diese Werte so tief greifen, wenn man zum Beispiel über ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert?
Selbstverständlich. Also man muss bei der Grundeinkommensdebatte immer so einen kleinen Disclaimer vorher sagen. Ich mache das jetzt auch einfach deswegen, weil ich auch nicht möchte, dass so die Leute, die sich da ganz ernsthaft auch in der linken Perspektive mit beschäftigen, in dieselbe Ecke gestellt werden wie jetzt irgendwelche Freidemokraten, die mit dem Bürgergeld und einer negativen Einkommenssteuer eigentlich sozusagen die Sozialleistung noch drücken wollen. Die Idee des Grundeinkommens ist deswegen eigentlich charmant, weil sie genau auf so ein paar Denkweisen des Kapitalismus hinwirkt, zum Beispiel eine Vorstellung von Arbeiten, Arbeitsethos, Arbeit als Sinnstiftung, welches aber im Laufe der letzten 150 Jahre sich mehr und mehr auf Lohnarbeit konzentriert hat. Die Frage ist ja, wenn man den Satz sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht Sozialleistungen bekommen, was eigentlich Arbeit ist. Und in diesem Verständnis, im kapitalistischen Verständnis, ist es die reine Lohnarbeit. Wir wissen aber, dass natürlich Reproduktionsarbeit die Hälfte der Tätigkeiten ausmacht. Das ist ungleich verteilt, vorrangig machen es Frauen, zunehmend machen es migrantische Arbeitskräfte. Da wird teilweise auch Pflege, Sorge, das was man heutzutage Care nennt, kommodifiziert, also Marktkriterien unterworfen, was ja auch keine schlaue Lösung ist. Aber dieses Reden darüber, was eigentlich als Arbeit, als sinnvolle Tätigkeit in der Gesellschaft überhaupt akzeptiert wird, um dann den Anspruch zu bekommen, eine bestimmte gesellschaftliche Transferleistung zu bekommen. Existenzgeld, so haben wir es in den 80er und 90er Jahren von links diskutiert. Die Neoliberalen haben ganz früh aus ganz anderen Beweggründen über die Zusammenschrumpfung sozialstaatlicher Leistungen diskutiert. Da muss man vorsichtig sein. Aber nochmal, die BGE, die Grundeinkommensdiskussion ist deswegen wichtig, weil sie genau diese Imperative, diese sprachlichen Verdruckstheiten, diese Bilder, diese dauerhaft wirkenden Ideologeme in den Köpfen eigentlich sichtbar macht und freizulegen macht. Und ich selber bin ökonomisch und sozialpolitisch kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens. Das kann ich ganz offen sagen, aber ich bin sehr großer Freund der Debatte darüber, weil sie eben solche schiefen arbeitsethischen Konstruktionen freilegt. Wir hatten es jetzt, komme ich nochmal zurück auf diese Hartz-Debatte, natürlich selbst bis in die SPD-Linke, da will man jetzt nun endlich loskommen von diesem, ja nun auch ganz offenkundig nicht gerade zum Erfolg dieser Partei beitragenden Vergangenheit, aber sofort wird dann auch wieder dieser Gedanke, also die Arbeit muss sich mehr lohnen, wer arbeitet, muss auch besser dafür sozusagen gestellt sein in der Gesellschaft. Mit anderen Worten, die Grundeinkommen oder die Grundsicherung muss so weit unten liegen, dass da so ein Lohnabstandsgebot eingehalten wird, sonst ginge niemand mehr arbeiten und so weiter. Und da wird ja genau mit diesen Bildern hantiert von der fleißigen Biene und der faulen Hummel oder man kennt es auch an anderer Stelle. Und ich glaube, dass es gut wäre, darüber zu diskutieren, insbesondere weil, und das finde, sage ich durchaus mit einem gewissen positiven Hintergedanken, wir ja in den letzten ein, zwei Jahren doch angefangen haben, etwas mehr unter anderem über die Frage von Reproduktionsarbeit zu reden. Wir haben, man kann sich darüber Gedanken machen, was eigentlich Müßiggang nicht möglicherweise auch für gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist. Also die Zeit, in die der mit meinen Freunden, mit politischen Vorstellungen, mit Literatur verbringe, in der Zeit benutze ich möglicherweise nicht die Ressourcen der Natur in einer Weise. Also wir sind ja immer getrieben, also auch in dieser ganzen Lohnarbeit stecken ja auch so wahnsinnige Geschwindigkeits- und Notwendigkeitspostulate drin, alles muss schnell gemacht werden und man kann sich dann wirklich fragen, ob nicht gesellschaftliches Tätigsein aus Sorgearbeit, aus von mir aus auch Lohnarbeit zum Teil, aber eben auch aus politischem Engagement, aus freundlichem Miteinanderreden. Wenn wir beide hier diskutieren, könnte man es einerseits als Teil der Lohnarbeit bezeichnen, die wir beide in unseren verschiedenen Rollen machen. Aber in Wahrheit ist es ja eigentlich auch etwas im gesellschaftlichen Interesse. Da tauschen sich Leute darüber aus, wie es anders und besser werden kann. Aber natürlich würden wir jetzt beide für dieses Gespräch unmittelbar keine Transferleistungsanrechte erwerben, weil eben dieser Begriff der Arbeit und der Tätigkeit so begrenzt ist.
Und was Spaß macht, ist ja keine Arbeit, hat mal jemand gesagt. Das muss ja wehtun. Warum reden wir über Tiere, über Insekten? Wir reden darüber, weil die aktuelle Ochi-Ausgabe, das ist ein linkes Wirtschaftsmagazin, was ihr rausgibt, das gibt's digital, es gibt's in gedruckter Form, habt ihr euch mit Insekten oder mit Bienen beschäftigt? Da dachte ich, jetzt drehen sie aber völlig ab. Aber es ist eine sehr schöne Ausgabe geworden und in dem, nenn es mal, Leitartikel von bösen Heuschrecken und fleißigen Bienen schreibst du ja von der Selbstzerstörung des Kapitalismus, dass er dazu verdammt ist, die eigenen Voraussetzungen zu zerstören. Das ist nicht deine Idee, das ist ja von Marx. Und bei den Insekten, bei den Bienen kann man es ja eigentlich ganz gut sehen. Aber die Bestäuber, die sterben aus und jetzt rettet der Kapitalismus sich selbst, indem er sich wieder um die Bestäuber kümmert. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, so kann man es sagen. Es ist ganz interessant, dass einer natürlichen Sache, in dem Fall einer Art oder einer Gruppe von Tieren, also Insekten insgesamt, erst wieder Bedeutung beigemessen wird, wenn man ihre Rolle im kapitalistischen Produktionsprozess mit Geld sozusagen bepreisen kann. Ja, also die es gibt jetzt ganz viele Diskussionen darüber, wie groß die monetäre Bestäubungsleistung von Bienen ist. Und wenn man sich vor Augen führt, dass dann jetzt auch Sachen wie Glyphosateinschränkungen, neue Formen der Regulierung der Landwirtschaft und so weiter durchgesetzt werden, mit so einem Argument ist das möglich. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, ob sozusagen die Biene nicht auch ein außerhalb solcher kapitalistischer Normative eine Daseinsberechtigung hätte, einfach weil sie da ist. Und diesen Unterschied haben wir versucht, auch ein bisschen in dieser Ausgabe deutlich zu machen. Denn in dem Moment, wo die Ressourcen der Natur dem Kapitalismus nützlich sind, neigt er durchaus auch dazu, sich etwas mehr um ihre Bewahrung zu kümmern, nämlich weil sie Voraussetzungen der Kapitalakkumulation sind. In dem Fall, wo es ihm nicht wichtig erscheint, jetzt mal ganz böse gesprochen, interessiert den Kapitalismus ja auch ein Scheißdreck, wie es der Natur geht und im Übrigen auch ja oft der Politik nicht. Ich habe heute früh einfach, vielleicht nicht ganz die Biene jetzt, aber ja doch etwas, was mich sehr bewegt. Ja, heute früh gibt es neue Zahlen, wie sich die die Emissionsleistung der deutschen Automobile verändert hat. Und einerseits nimmt sozusagen die Emission ab, andererseits werden immer neue Autos mit immer höherer Motorleistung gebaut, diese ganzen SUV-Panzer, die nun also schon jedes dritte Auto ausmachen. Und was passiert am Ende? Diese wachsende Motorleistung lässt dann diese CO2-Emissionen steigen. Also da sieht man diesen Widerspruch. Auf der einen Seite wird immer davon geredet, Klimawandel, da muss man jetzt endlich was tun und so weiter und so fort. Aber es wird viel zu wenig staatlich auch sozusagen wirksam durchgesetzt. Und am Ende funktioniert der Kapitalismus dann mit immer neuen Modellen. Und natürlich muss das eingesetzte Kapital auch ordentlich mit Rendite verzinst werden. Das heißt, man braucht auch alle 7 Jahre ein neues Auto und dann werden Moden gemacht. Und am Ende kommt etwas bei raus, was, und das, diesen Satz von Marx finde ich so schön, dass der Kapitalismus zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Und er macht also nicht nur die Biene kaputt und den Klimawandel, beschleunigt den Klimawandel, sondern macht natürlich auch die Arbeiter kaputt. Auch dazu gab es ja in den letzten Tagen wieder neue Zahlen, wie viele Leute gestresst sind auf ihrer Arbeit. Und diese Widersprüche am Beispiel Insekten mal deutlich zu machen, hat mir persönlich auch deswegen Spaß gemacht, weil man auch so an Grenzen kommt. Wir haben uns auch über die Frage des Essens von Insekten unterhalten.
Mm, lecker.
Euer Hype. Ja, und auch da interessant, also kulturell ist das eine Sache, die bisher in zumindest einigen europäischen Gegenden also kaum eine Rolle spielt, eher mit Ekel und so weiter behaftet ist, aber in dem Moment, wo daraus ein Geschäft werden kann, ändern sich auch die Sichtweisen darauf. Das passiert ja sozusagen in einem widersprüchlichen, aber gemeinsamen Verhältnis. Und dann ändern sich die Regulierungen. Jetzt sind Insekten als Nahrungsmittel in Europa möglich und prompt entsteht eine kleine, wenn man so will, eine kleine Branche. Da schauen wir auch dann sicherlich im nächsten Jahr nochmal drauf, wie die sich weiterentwickelt hat. Und interessant ist, dass dann auch sozusagen zum Zwecke der Wertschöpfung, der Akkumulation, also auch ökologische Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Sie werden gewissermaßen zu Argumenten neuer Stufen der Kapitalakkumulation, weil man dann sagen kann, die Insekten sind am Ende ein ökologischeres Lebensmittel als das Rindfleisch, was wir momentan essen. Und das ist ein ganz interessanter Widerspruch, weil natürlich sich dann auch zeigt, dass im Kapitalismus aufgrund dieser Kapitalbewegung durchaus auch Momente vorhanden sind, die man ja als progressive Weiterentwicklung betrachten kann. Es ist allemal besser, Heuschreckenpaste zu essen als Rindfleisch-Buletten.
So, jetzt ist aber gut. Also, ja. Lieber Tom Strohschneider, ich habe ja hab dich ja als sehr optimistischen und sehr, sehr progressiven Menschen erlebt. Aber in diesem Artikel von bösen Heuschrecken und fleißigen Bienen lese ich so einen bisschen fatalistischen Einschlag durch. Vielleicht lag es an der Tageszeit, wo du den Artikel geschrieben hast, aber also zum einen, was mich ein bisschen ratlos zurücklässt, dass eben das kein böswilliges Handeln ist, wenn der Kapitalismus seine Grundlagen untergräbt, dass das sozusagen die Natur des Kapitalismus ausmacht. Also das ist nicht böswillige Banker oder böswillige Kapitalisten, Menschen mit großen Zylindern, sondern das ist das System, wo ich immer denke, oh, wo setzt man denn an, wenn man es nicht an Leuten festmachen kann? Und die Aussicht, schreibst du, dass da irgendwann ein Gleichgewicht entstehen könnte, ein nachhaltiger Kapitalismus sollte man nicht setzen. Weiterhin schreibst du, dass eine solidarisch, ökologische und gerechte, kurzum, zu einer normativ gestaltenden Zukunft nicht mehr herreichen, die Bedingungen, jetzt um es zu verkürzen. Also du nimmst mir die Hoffnung auf ein solidarisches, ökologisches und gerechtes, gestaltbares Gesellschaftssystem. War das deine Absicht?
Nein, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, dass eine gute Hoffnung, die mit einer gewissen Skepsis gepflastert ist, auch länger trägt. Wir reden ja schon seit vielen Jahren darüber, dass man eigentlich eine alternative Ökonomie und auch eine Gesellschaftsordnung braucht, um sich aus den Verheerungen, die diese aktuelle Produktionsweise aus sich hervorbringt, uns zu befreien. Auf der anderen Seite ist auch klar, immer nur darüber zu reden, dass es Alternativen geben muss und sie möglich sein müssen, reicht natürlich auch nicht. Und ich glaube auch gerade da, wo innerhalb der gegebenen Verhältnisse es nach Verbesserungen aussieht, muss man immer genau hinschauen, um diesen Doppelcharakter auch zu sehen. Da steckt eben bisweilen was Progressives drin, was aber gleichzeitig auch wieder umschlagen kann, weil dieser Kapitalismus, wir haben es ja vorhin gesagt, auch so eine Möglichkeit hat, so tief in uns einzudringen, auch alles sich selbst zu unterwerfen. Am Ende immer ein beliebtes Beispiel ist selbst ein Che Guevara-T-Shirt, also das Symbolik einer bestimmten Revolution wird eben zur Ware gemacht, zu einem Produkt mit Preis. Aber natürlich geht es nicht darum, die Hoffnung runter zu reduzieren oder die Leute sogar in Pessimismus zu stürzen. Ich glaube allerdings, weil den Punkt muss man schon machen, weil wir in den letzten Wochen viel über Friedrich Merz geredet haben, anzunehmen, dass Kapitalismus eine Angelegenheit ist, die aus die Böswilligkeit von Einzelpersonen zurückzuführen ist, glaube ich, da kommt man nicht weiter. Gesellschaftsveränderung ist nicht eine Frage der psychologischen Besserung von Einzelpersonen. Im Gegenteil, da stecken auch sehr problematische und schiefe Verständnisse des Kapitalismus. Wir müssen endlich kapieren, dass an Friedrich Merz in der Tat nicht die Frage ein Problem ist, dass am Ende er so viel Geld hat, sondern wir die Frage stellen müssen, warum es eigentlich gelingen kann, dass in einer arbeitsteiligen Gesellschaft einige in wenigen Jahren Millionen anhäufen können als Einkommen und andere nicht. Und in diesem Widerspruch stecken sozusagen die Wahrheiten, da wollen wir raus. Und wenn Ausgaben, die sich mit Insekten beschäftigen, in Wahrheit aber den Kapitalismus meinen, dabei helfen können, dann sind wir als kleine Mediengenossenschaft auch froh, ein bisschen was dazu getan haben.
Ja, das finde ich schön, dass du den Genossenschaftsgedanken nochmal reingebracht hast. Ihr habt einen Genossenschaftsverlag gegründet und die aktuelle Oxy-Ausgabe habe ich gern gelesen. Ich habe noch nicht alle Artikel gelesen, ich werde weiterlesen und werde auch weiter auf oxyblog.de nochmal schauen oder am Kiosk die Zeitung kaufen. Tom, ich danke dir sehr, wünsche dir viel Kreativität und Freude für die nächste Ausgabe. Kannst du schon sagen, welcher Schwerpunkt in der Dezemberausgabe anliegt?
Kann ich schon sagen. Wir beschäftigen uns, und da bleiben wir eigentlich sogar beim Thema Hoffnung, Strich Optimismus. Wir beschäftigen uns mit Wirtschaftsdemokratie, einem sehr alten Konzept. Heute wird meist nur Mitbestimmung drunter verstanden. Da steckt viel mehr drin. Ich sag mal, sozialistische Transformationsstrategie mit viel Demokratie und mit viel Selbstbetätigung derer, um die es geht, wird eine spannende Ausgabe.
Sagt Tom Strohschneider, Redakteur des Wirtschaftsmagazins Oxy. Dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Dir auch. Danke. Tschüss.